Wunderschönen guten Morgen. Ihr wisst, dass ich immer gern bei euch bin. Kulmbach hat halt was Besonderes. Ich habe euch eine kleine Geschichte am Anfang mitgebracht, die ein wenig so als Einstieg in die Predigt dienen soll. Da war ein Hochseilartist. Wisst ihr, was das ist? Der spannt da so ein Seil über Schlucht. Und dann steigt da einer auf diesen dünnen Faden drauf und hat dann meistens eine Bambusstange und balanciert sich da drüber. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, oder? Also, so ein Hochseilartist wie du geht über die Schlucht deines Lebens und kommt drüben an. Alle, die draußen stehen, klatschen. Also, die Leute klatschen über dein Leben. Schon mal gemerkt? Die sind begeistert von dir, die sagen es dir bloß nicht. Das ist das Problem. Ja, es ist so. Man sagt viel zu wenig. Auf jeden Fall, der ist drüben. Und dann sagt er so, jetzt werden wir das Ganze mal steigern. Holt eine Schubkarre, legt die Bambusstange weg und legt dann Stein rein. Und sagt dann, wer von euch glaubt, dass ich mit dieser Schubkarre da rüberkomme? Man muss überlegen, ne? Also die Bambusstange zum Balancieren. Ja, hast du los, jetzt hast du so eine Schubkarre und noch dazu einen Stein. Also nach dem Erlebnis des Ersten, ganz viele melden sich, ja, glaube ich. Also wirklich, er schafft es, mit der Schubkarre darüber zu gehen. Alles klatscht. Drüben angekommen, sagt er, so, jetzt steigen wir uns das nochmal. Er nimmt den Stein raus und sagt, glaubt ihr, dass ich das mit einer Person machen kann? Wird still. Ganz still. Ein einziger meldet sich. So, an der Stelle stoppt die Geschichte. Die Spannung löst sich nicht auf, ob derjenige dann auch da neigestiegen ist. Mein Thema heißt Glaube. Weil ich denke, Geschwister, diese Geschichte drückt unser Glaubensleben exakt aus. Also du musst jetzt nicht in der Schubkarre beim Hochseilartisten steigen, um deinen Glauben zu beweisen. Das erspare ich dir. Aber was ist ein Glaube? Es ist doch nichts anderes, als dass ich mich einem anderen anvertraue, oder? Der mit der Schubkarre, gehen wir mal davon aus, dass der sich gemeldet hat, wirklich da reingestiegen wäre, der vertraut sich dem Hochseilartisten an. So, mein Ziel ist heute, dass ich auch aus euch lauter Leute in der Schubkarre mache. Also, Spaß beiseite. Wie ich dann so über diese Geschichte nachgedacht habe, wie ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, dachte ich, naja, zu Weihnachten ist das jetzt so das richtige Predigtthema. Es geht ja nicht bloß um Glaube, es geht ja auch um Werke im Endeffekt. Ne? Also der Glaube, einfach sich zu melden, du schaffst es, das ist ja schön und gut. Aber das dann auch zu beweisen, dass der das schaffen darf. Und wie ich darüber nachdenke, ist mir aufgefallen, dass Weihnachten ganz viel mit Glauben zu tun hat. Was ja auch euch das schon mal aufgefallen ist. Also im Vorgriff beginnt es ja mit der Geburt von Johannes dem Täufer. Da ist eine Elisabeth und da ist ein Zacharias und die waren richtig alt. Und dann kommt Gott und sagt mit seinem Engel, ihr kriegt einen Sohn. Nichts mit Hormonbehandlung, Leihmutter, was wir für Möglichkeiten alles haben, gab's alles nicht. Und der Zacharias, der glaubt nicht. Verstehe ich völlig, war Pfarrer, ne? Also das, ja. Pfarrer glaubt nicht. Er ist auch nur ein Mensch, Geschwister. Ein Gemeindeleiter, ein Pastor ist auch nur ein Mensch. Er glaubt nicht. Weil der Engel ja vielleicht auch noch sagt, das soll ihm dann den Namen Johannes geben. Und üblicherweise hat man ja da immer dem Sohn den Namen des Papas oder Großvaters gegeben. So, und jetzt sagt er auch noch einen ganz anderen Namen. Und Gott ist witzig, er sagt, na gut, dann nützt halt gar nichts. Ja, komm daheim und Elisabeth, was ist los? Was hast du denn? Als der Glaube zurückkommt, kann er wieder reden. Auch interessant. Jesus soll als Baby auf die Welt kommen. Maria und Josef. Maria war wahrscheinlich minderjährig. Im Altertum haben die Frauen sehr frühzeitig geheiratet. Kann sein, dass die vielleicht erst 16 waren. Und da kommt der Engel zu ihr und sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und du wirst ein Kind kriegen. Mal ehrlich, was hast du da gemacht? Boah, wie soll denn das passieren? Und dann kommt Gott zum Josef, der natürlich schon die Koffer gepackt hat. Der steht nicht voll. Und sagt, nee, bleibt da. Kommt was mit euch vor. Hat alles was mit Glaube zu tun. Dann kommen sie aus diesem Kaff Nazareth, entschuldige, wenn ich das sage, kommen sie nach Bethlehem. Und da geht's wieder mit Glauben weiter. Der Engel erscheint den Hirten, also denen, die ja eigentlich am Rande der Gesellschaft sind. Die Müllarbeiter vielleicht, würden wir jetzt heute mal sagen. Nee, heißen jetzt andere, ne? Heißt jetzt Entsorgungsdienst, Recycling. Also Menschen, die keinen besonders hohen Stand haben, zu denen schickt der Engel schickt Gott seinen Boten und sagt, pass auf, da kommt ein Kind zur Welt, geht nach Bethlehem. Wow. Und dann für mich einer der größten Glaubenshelden, das sind die Weisen aus dem Morgenland. Magier steht drin. Sterndeuter, sage ich noch, aber noch ein bisschen was dazu. Braucht Glauben. 500 Kilometer, die waren aus Babylon, 500 Kilometer ohne Google Maps, ohne Airbnb, ohne Flieger, ohne Eisenbahn. Magst dich auf den Weg, weil du da oben an Stern siehst, die hat dann noch mal Fernrohrgeschwister. Nichts mit Hubble-Teleskop, ja? Nicht einmal Fernrohr. Der Paulus wäre froh gewesen, wenn es einen Vielmann gegeben hätte zu seiner Zeit. Ja? Oder ein Apollo-Optik, ich will jetzt eine Schleichwerbung machen. Oder, wisst schon. Alles nicht gegeben. Das braucht Glauben. Und dann kommt der Herodes der Große. Komischerweise, der glaubt sofort. Aus einem ganz bestimmten Grund, weil er Angst gehabt hat. Der glaubt es, weil er gedacht hat, da ist jemand, der will mir ans Leder. Ja, dann geschieht es, die Geburt geschieht. Dann kommt der Engel wieder, er spricht zu den Weisen, er spricht zu Josef und Maria und sagt, ihr müsst abhauen. Gefährlich hier, nicht gut so. Ägypten. Ja, wenn wir nach Ägypten gehen, hat das andere Gründe, oder? Nach Ägypten. Dann haben sie sich vielleicht da unten ein bisschen eingelebt. Und dann spricht Gott wieder. Zurück, Leute. Komm, zurück. Zurück ins Land. Also wenn du jetzt der Meinung bist, dass Weihnachten nichts mit Glauben zu tun hat, dann muss ich mit dir noch ein Einzelgespräch führen. Ganz viel. Ganz, ganz viel hat uns das zu sagen. Glaube, Geschwister. Wenn du mal deinen Glauben betrachtest. Dein Glaube ist an einen persönlichen Erlöser Jesus Christus gerichtet. Das ist das Zentrum unseres Glaubens. Dein Hochseilartist heißt Jesus Christus. Der dich über die Schlucht des Lebens, über die Schlucht zwischen deiner Sünde, deiner Verlorenheit in die Ewigkeit führt. Ob das eine Schubkarre ist oder was, weiß ich nicht, aber er führt dich dorthin. Es sagt dir, du sollst die frohe Botschaft weitergeben, so wie die Hirten. Ich verkündige euch große Freude. Das ist für mich etwas Begeisterndes. Das Evangelium hat was mit Freude zu tun, Schwester. Ja? Wie hat der Nietzsche schon gesagt, wenn die Christen doch bloß ein wenig erlöster aussehen könnten. Also, vielleicht könntest du hin und wieder mal einen Screenshot machen von der Gemeinde, ne? Und wenn du das abgleicht, seht ihr jetzt erlöst aus. Ja, jetzt seht ihr schon besser aus. Die Androhung hat's geholfen. Ja, ihr seht schon erlöst aus. Passt schon. Glaube hat was mit Gottes Eingreifen zu tun. Durchtragen. Glaube hat was damit zu tun, dass wir uns bewähren in der Situation, in der wir gerade sind. Und Glaube hat etwas zu tun, dass, wenn die Situation sich entspannt hat, dass wir wieder zurückkommen. Die hätten auch in Ägypten bleiben können. Also, wer vor euch schon mal in Ägypten war, da gibt's schöne Plätzle. Muss ich nicht unbedingt wieder da nach Nazareth. Wieder aufzustehen, will ich nicht sehen. Wenn du vielleicht gefallen bist, wenn da was passiert ist in deinem Leben, wo du sagst, Jetzt ist eine rote Linie überschritten. Also jetzt packe ich es nicht mehr. Aufstehen. Weitermachen. Nicht liegen bleiben. Jakobus 2, Vers 17. Ihr habt schon geahnt. Genauso nutzlos ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot. Hoffnung für alle. Moderne Übersetzung. Genauso nutzlos ist ein Glaube, wenn er nicht in die Tat umgesetzt wird. Geschwister, das ist unsere Herausforderung. Und ich glaube nicht, dass es einen von uns gibt, der sagt, habe ich alles, mache ich locker. Was willst du davon? Sondern das ist täglich eine Herausforderung. Das beginnt vielleicht schon, wenn du dich auf den Gottesdienst vorbereitest. Dann stehst du am Freitag vor der Waschanlage, weil du dein Auto noch waschen willst, und drei Reihen sind vor dir. Kacke. Du musst wieder heim. Am Sonntag willst du in den Gottesdienst. Die Dame des Hauses braucht so lange im Bad. Entschuldigung, ich meine nicht der Herr des Hauses. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ja. Du redest mit den Kindern, mit Engelszungen. Jetzt geht in den Gottesdienst. Die Antwort, die du bekommst, Härte, kaum zu überbieten. Ja. Und dann vielleicht hat das Haustier auch noch den Weg bis zum Klo nicht geschafft und sich irgendwo dazwischen entleert. Meine Fantasie geht wieder mit mir durch. Aber wir wissen doch, wie das ist, Geschwister. Ja, machen wir so die sogenannten einfachsten Dinge. Da ist immer irgendwas, da geht die Sicherung noch durch und der Kühlschrank funktioniert und frag mich nicht. Also es gehört schon großer Glaube dazu, dass wir am Sonntag überhaupt in den Gottesdienst kommen. Alles nicht so weit, so leicht. Ja. Müssen wir Zwerge zeigen. Der Luther, ne? Der Luther hatte mit diesem Jakobus, das war ja ein Halbbruder Jesu, Riesenprobleme. Eine strohene Epistel, hat er gesagt. Auf Deutsch gesagt, mit dem Evangelium kannst du nichts anfangen. Oder mit diesem Brief kannst du nichts anfangen. Weil er gedacht hat, Glaube hat auch nur was mit wirklich Glauben zu tun und nicht mit Werken. Bis er vielleicht dann irgendwann einmal erkannt hat, so hat es doch der Jakobus gar nicht gemeint. Glaube, Geschwister, hat immer etwas mit Werken zu tun. Der einfachste Weis ist das Erlösungswerk. Jesus, der hätte, als er auf die Welt gekommen ist und groß geworden ist, Flyer verteilen können. Oder? Naja, ich bin der Erlöser. Hallo Kulmbach. Glaubt an mich. Ich bin ein Guter. Oder in der modernen Zeit auf TikTok oder frag mich nicht irgendwo da Instagram-Post, nein, ich bin der neue Erlöser. Also glaubt es jetzt endlich? Was seid ihr für welche? Nein, es gab ein Erlösungswerk, Geschwister, und das hat unseren Herrn alles gekostet. Hätte Jesus nicht den Glauben bewiesen, dass er bis zum Ende, bis zum Tod am Kreuz gegangen wäre, dann bräuchten wir alle hier nicht zu sitzen. Und die Zukunft, die wir haben, die wäre nicht rosig. Zu unseren täglichen Herausforderungen käme da noch was ganz anderes dazu. Also wenn wir über Glaube und Werke sprechen, Geschwister, dann beginnt es mit dem Erlösungswerk unseres Herrn. Deswegen ist es was Selbstverständliches, dass unser Glaube auch was mit Werken zu tun hat. Und da gehört halt auch Stress dazu. Ja, ich weiß nicht, wie bei dir die Arbeit ausschaut. Machst du das alles mit künstlicher Intelligenz mittlerweile? Hast du da oben irgendwie so einen Sensor, wo du das dann überträgst? Nein. Und Gemeinde und Leben als Christ hat oft ganz, ganz besonders viel mit Anstrengungen, mit Werken zu tun. Also es gehört dazu, Geschwister. Das Wichtige ist nur, Bettina hat das ganz toll heute erklärt, es gehört dazu, diese Ausgewogenheit zu haben. Wenn du denkst, du bist nur im ICE unterwegs, ja, und da gibt's keinen Halt, da gibt's nur Stress, und da musst du nur gucken, dass du einen Platz findest, und ich weiß nicht, wer für euch alles so Bahnreisender ist, und hoffentlich kommt er pünktlich. Da braucht's auch den Pummelzug. Da braucht's auch dieses mal ein bisschen runterkommen. Dass ich wieder mal einen normalen Gedanken passen kann. Das ist so wichtig. Aber Jesus ist sowohl im ICE als auch im Bummelzug. Und wir machen uns so viele Gedanken drüber, ob denn das zusammenpasst, unser Glaube mit dem, was wir so tun oder tun sollen. Als ich so Ende der 80er Jahre Jesus gefunden habe, das war so, wie soll man sagen, eine sehr aufbruchhafte Stimmung damals. Und dann gab es einen Koreaner, Yong Ki Cho, könnt ihr euch erinnern? Der Yong Ki Cho, der kam durch eine gläubige Frau, durch eine Krankenschwester zum Glauben, kurz vor seinem Tod, er wäre fast gestorben, im Krankenhaus hat ihm jemand von Jesus erzählt, hat sich bekehrt und Gott hat ihn heil gemacht und gerettet. Und dann hat er aus seinem Glauben zu Jesus eine Mega-Church gegründet. Das wusste man bloß damals noch nicht, was das ist, aber eine riesige Kirche in Seoul, tausende von Menschen. Und wenn der nach Deutschland kam, dann waren die Leute zum einen begeistert, zum anderen haben sie ihn aber fast darin gefürchtet, weil was der dann erzählt hat. Da haben wir gesagt, ja, wenn ich nach Deutschland komme, ist das so schön, da kann ich auch frühstücken und ausspannen. In Korea fangen wir schon 5 mit dem Beten an und dieses und jenes. Und die Deutschen saßen da drin und oh, meine Güte, was macht der Kerl alles und was machen wir? Und dann habe ich mal eine Geschichte von ihm gehört, von seinem Gemeindeleiter, die nur in Deutschland nicht erzählt wurde, aus gewissen Gründen. Und der hat gesagt, ja, der Yong Ki Cho, der spielt täglich mehrere Stunden Golf. Hä? Ja, wieso? Er sagt in der Halle, Leute, das ist der Quell seiner Inspiration. Ja, der braucht es, hat er gesagt. Ich möchte am Sonntag wieder von seinen Predigten inspiriert werden. Aber ohne dieses stundenlange Golfspielen funktioniert es nicht. Der braucht es. Das war natürlich für uns harter Tobak. Das hat überhaupt nicht in unser Leistungsbild hineingepasst. Also wenn ihr das mal so mitnehmen wollt, eigentlich bräuchten wir so eine Art Grundhaltung wie Yong Ki Cho. Auf der einen Seite wirklich, du kannst powern, du kannst unwahrscheinlich viel machen. Aber du brauchst auch diese Entspannung, diese Konzentrations-, diese Inspirationsphasen. Also du brauchst ein ICE, und du brauchst nicht den Bummelzug. Wenn wir glauben, Geschwister, dann ist es nicht nur eine Sache des Herzens, es ist auch eine Sache des Mundes. Wer im Herzen glaubt, Christus ist der Herr, und mit dem Mund bekennt, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, der wird gerettet. Wissen wir, oder? Ich nenne euch mal ein ganz einfaches Beispiel. Stellt euch vor, der neue Bundeskanzler Friedrich Merz, der ist jetzt gewählt worden vom Bundestag als neuer Bundeskanzler. So, jetzt kommt's zur Vereidigung. Herr Friedrich Merz, nehmen Sie die Wahl zum Bundeskanzler an. Herr Merz, nehmen Sie die Wahl zum Bundeskanzler an? Will Sie denn auf die Spitze treiben? Wenn der nicht Ja sagt, Geschwister, dann wird es nicht. Auf Deutsch gesagt, wenn du die Klappe nicht aufmachen wirst, dass Christus dein Herr ist. Was denn, was draus wird? Versteht ihr das? Es gehört der geistliche Teil, aber auch das, was wir weitergeben, unser Bekenntnis, unsere Konfession, könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, habe ich mal hier drüber gesprochen. Wer im Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, das ist eigentlich Glaube und Werke. Das erklärt so vieles. Das ist so großartig. Wir glauben, Geschwister, an einen persönlichen Erlöser. Das finde ich toll. Jesus ist für dich und für mich persönlich ans Kreuz gekommen. Der hat nicht irgendwelche in Kulmbach, da brauche ich jetzt 50 Leute oder 60 Leute und in Kronach brauche ich 80. Jesus ist persönlich für dich gestorben. Ganz persönlich, er hat gemerkt, den Gerd, den braucht mich. Der braucht mich, der ist zwar riesengroß, der Kerl, aber das werde ich nicht retten. stehen. Halleluja. Matthäus 4, da heißt es, als er, also Jesus, erfahren hatte, dass Johannes verhaftet worden war, wanderte Jesus wieder in die Provinz Galiläa zurück. Und da sagt er, du Gebiet von Zebulun, du Gebiet von Naphtali, du Meeresstraße auf der anderen Jordanseite, Galiläa, du Landschaft, in der die verschiedensten Volksgruppen siedeln, für dich gilt, all die Menschen, die in der Finsternis sitzen, sehen ein Licht. Über all denen im Land der Todesschatten wohnen, erhebt sich ein Lichtglanz. Von diesem Zeitpunkt an begann Jesus öffentlich zu reden. Er forderte, ändert euer Leben. Von Grund auf, Gottes alles überragende Wirklichkeit steht unmittelbar vor der Tür. Und diese Situation, die hat sich in 2000 Jahren nicht geändert. Wir leben in einem Land der Todesschatten. Da lässt sich die beste Weihnachtsshow und wer was muss alles nicht drüber hinwegtrösten. Wenn du die anderen Nachrichten betrachtest mit den Kriegen, mit dem, was da in Amerika passiert, was in anderen Ländern passiert. Wir leben eigentlich auf der Sonnenseite des Lebens. Zwei meiner Enkelkinder machen zurzeit einen Missionseinsatz in Mosambik. Total stolz bin ich. Total stolz. Sie kommen jetzt zum Jahresende wieder zurück. Die Erfahrungen werden gigantisch sein. Also zum einen, es gibt nur Maisbrei. Ganzen Tag Maisbrei. Nichts mit Burger. Ne, keine Pommes. Nur Maisbrei. Am Sonntag gibt es ein bisschen Hühnchenfleisch dazu. Und diese Woche haben sie eine fantastische Erfahrung gemacht. Sie sind mit der Leiterin in ein Gefängnis. 28 Gefangene wurden getauft. Klasse, oder? Jetzt warten wir. Weil es in diesem Gefängnis eigentlich kein Wasser gibt, kein Leitungswasser, haben sie auf den LKW einen riesen Tank mit Wasser dazu genommen. Sind da hingefahren und haben das in einen Bottich geschüttet. Und dann haben 28 Männer, die sich, Klammer auf, seit mindestens einem Monat nicht mehr gewaschen haben, Klammer zu, in diesen Bottich tauchen lassen. An den Täufer oder die Täuferin hat scheinbar keiner gedacht. Aber das ist nicht. Also die haben sich taufen lassen. Und dann, als die alle aus dem Taufwasser raus sind, kamen die übrigen Gefangenen und haben dieses Wasser in ihre Flaschen umgefüllt, damit sie was zu trinken haben. Wiederholen, aber bloß, dass wir mal wieder vielleicht ein bisschen relativ unterwegs sind, was in dieser Welt passiert. Ich bin gespannt, was meine zwei erzählen. Aber das sind so die Erlebnisse, die bleiben. Also wir sind auf der Sonnenseite des Lebens. Das sind wir. Und diese Wahrheit, dass diese Welt und dass wir in einem Land der Todesschatten leben, die ist unumstößlich. Wenn diese eine Silberlocke da in Amerika, welche man abtritt, entschuldige, wenn ich das sage, Geschwister, dann kommt der nächste Verrückte. Und vielleicht noch verrückter. Interessant ist doch die Geschichte zu Bethlehem. Gott hat Maria und Josef nicht zum Herodes geschickt. Auch nicht zu den hohen Priestern. Gott hat interessanterweise diese Informationslücke zu schließen. Diese Weisen, diese Sterndeuter, diese Magier, die sind dort ganz automatisch hingegangen. Die haben gedacht, ja, wenn ein König der Juden geboren wird, dann muss es ja wohl hier sein. Also unser Gott ist genial, oder? Die hat sich gesagt, mit den Jungs, da will ich nichts zu tun. Ich weiß nicht, wie viele von den Leuten in den Regierungen wirklich Jesus kennen. Wir müssen ganz viel für die beten. Aber auch wenn euch das nicht passt, unsere Hoffnung liegt nicht darauf. Sie wird auch nicht auf einen Regierungswechsel, egal wie der aussteht, wird sie auch nicht darauf liegen. Die einzige Hoffnung, dass sich in dieser Welt wirklich etwas ändert, ist, dass die Menschen erkennen, ich gehe verloren. Ändert euer Leben von Grund auf, sagt Jesus. Ändert euer Leben von Grund auf. Nicht einfach ein bisschen was schöner machen, ne? Mal der Mama den Müll raustragen, Mammute drauf, ne? Ich sag dir was, dein Leben von Grund auf zu ändern, das hat was. Und ich garantiere dir, wenn das du tust oder getan hast oder in einem Umfeld, das jemand tut, das erweckt Eindruck. Das war mein größter Vorteil, wie ich mich bekehrt habe, dass Leute gekommen sind, bei dir ist was anders. Du fährst sogar anders Auto. Das ist nie, aber, das ist das, was Jesus möchte. Ja? Man verändert den Andreas. Ja. Wie sie alle heißen. Ändert euer Leben von Grund auf. Es gibt eine Lösung, Geschwister. Jesus hat nicht eine neue Weltreligion gegründet. Wenn du die Religionen betrachtest, das Christentum ist das einzige, das Erlösung anbietet. Die Erlösung des Islam möchte ich nicht. Da einen heiligen Krieg zu führen und Leute umzubringen. Oder darauf zu warten, dass da ein Gott, wie immer, der auch ausschaut, hier sich vielleicht gnädig erweist, weil er dieses Glücksrad gedreht hat und die Bediener kommt jetzt ausgerechnet dabei raus, dass es halt geschafft hat. Den möchte ich jetzt nicht in der Geschichte. Glaube bedeutet erstmal Vertrauen in einen persönlichen Gott. In meinen persönlichen Gott. Ein zweiter Punkt. Glaube an die Wahrheit des Wortes. Die Judengeschwister, für die war die Wahrheit des Wortes Gottes gar kein Thema. Die Schriftgelehrten, garantiere ich euch, die wussten zum einen, wann dieser Erlöser kommen wird. Wenn du das Buch Daniel zum Beispiel betrachtest, da wird mal von 70 Wochen, sprich 70 Jahrwochen, sprich 490 Jahren gesprochen. Da wirst du ziemlich genau sagen, wann da Jesus auf die Welt kommt. Die wussten, woher er kommt. Die wussten, wo er geboren wird. Die wussten sogar, dass eine Jungfrau ein Kind gebiert. Daran haben die Juden nicht gezweifelt. Aber als es soweit war, es kommt darauf an, dass du die Bibel nicht bloß im Schrank stehen hast. Du musst sie auch lesen. Und wenn du sie gelesen hast, musst du auch danach handeln. Es nützt dir nichts, wenn du die Straßenverkehrsordnung irgendwo bei dir im Schrank stehen hast, dann hält dich ein Polizist an und sagt, warum haben Sie denn die Nebelrückleuchte eingeschaltet? Ist Nebel. Ja, wissen Sie, dass Sie dann auch nur Schritttempo bzw. ganz langsam fahren dürfen? Nö. Woher soll ich das wissen? Ich habe die Staatsverkehrsordnung. Also habe ich so einen Führerschein wieder ein bisschen aufgegeben. Es nützt uns nichts, Geschwister, wenn wir nur das Wort haben. Wir müssen es lesen und wir müssen glauben. Wir müssen glauben, dass das so ist. Interessanterweise, diese Sterndeuter haben geglaubt. Versucht euch mal in diese Situation zu versetzen. Also von der Kirchengeschichte wissen wir, dass die aus Babylon waren. Das müssen sehr, sehr intelligente, sehr weise Leute gewesen sein, die sich auch, würde man heute vielleicht sagen, so wie in der Art Esoterik bewegt hatten. So, und jetzt sehen die einen Stern aufgehen. Wie gesagt, ohne Fernrohr, ohne Hubble-Teleskop. Und der bewegt sich. Schön. Sieht gut aus. Ja, gut was. Jetzt kommt der Glaube. Ja, wo geht denn der hin? Irgendwie kriegen sie die Botschaft, es gibt einen neuen König der Juden. Das verrät uns die Bibel nicht, wie diese Information an die rankommt. Also wie das genau passiert ist. Ob sie ein Fax gekriegt haben oder eine SMS oder eine E-Mail oder WhatsApp, steht nicht drin. Und dann machen die sich auf den Weg. 500 Kilometer. Geschwister, das ist Glaube. Und dieser Stern, der hält genau, sagt uns die Bibel, über diesem Stall von Bethlehem. Also ich weiß nicht, wie Gott es gemacht hat, wie wir das sehen konnten. Aber sie haben geglaubt. Sie haben praktisch dieser Vision geglaubt. Und wenn ihr so wollt, ihre Berufung für ihr Leben war, diesen Stern zu entdecken und zu Jesus zu kommen. Leider, muss ich sagen, leider berichtet uns die Bibel nichts davon, was dann aus denen geworden ist. Das heißt bloß, dass sie wieder zurückgekommen sind. Die Kirche hat ja da das Unsinnigste draus gemacht, ne? Kaspar, Melchior und Balthasar, kennt ihr, ne? Da wisst ihr, wo das herkommt. Christum mansiorem benedictum. Christus, segne oder schütze dein Haus. Das war ein Segensspruch. Weil aber keiner Latein gekannt hat, hat man daraus gemacht, Kaspar, Melchior und Balthasar. Ja? Ganz einfach, so einfach ist die Geschichte. Ja? Oder mit Hokus Pokus, habe ich euch schon mal erklärt. Hinter diesem Lettner in der Kirche, der Pfarrer da praktisch zwei Abendmahl gemacht hat. Hoc est corpus meum. Dies ist mein Leib. Was hat er gesagt? Hokus Pokus. Ach, Hokus. So einfach ist ist Kirche. So einfach. Ist nicht erklärbar. Hätten wir es auf Deutsch gesagt und erklärt, müssen sie. Diese Weisen, die haben eine Vision. Nimm es mal Berufung. Wie das Gott gemacht hat, wissen wir nicht. Aber sie kommen und sie machen das toll. Sie bringen Geschenke mit. Und daraus entwickelt sich Weihnachten. Ja? Also nicht X-Mess, bloß dass du das wisst. Und auch Coca-Cola ist nicht der Erfinder von Weihnachten. Na, ihr lacht. Eine Umfrage in Deutschland, ich weiß nicht, wie viel 30% oder 40% sind der Meinung, dass Coca-Cola Weihnachten erfunden hat. Mit diesem Weihnachtslaster und mit diesem Ding da. Mama ist schon fast zum Lachen oder eigentlich zum Heulen. Was will ich uns damit sagen, Geschwister? Gott benutzt Menschen, wo wir nie für möglich halten würden. Ja, also wird er doch erst auch uns benutzen. Also wenn du eine Mission für dein Leben hast, eine Berufung für dein Leben, na geh ran, glaub, setz dich in die Schubkarre, sag komm, rüber. Ich möchte deine Berufung, deine Vision heute ein bisschen auffrischen, dass du wieder glaubst, Gott hat was mit mir vor. Es ist doch interessant, Geschwister. Das waren doch nicht die einzigen Sterndeuter zu der damaligen Zeit, oder? Den Himmel sieht doch jeder. Oder glaubst du, dass in Kulmbach ein großer Vorhang davor gewesen ist? Nein! Überall haben die Leute diesen Himmel gesehen. Und ich weiß nicht, wie viele Tausende vielleicht auch gesehen haben. Da oben ist etwas Komisches. Ist das jetzt ein Satellit oder was ist das? Die sind da losgegangen. Die haben sich gesagt, da ist was. Da müssen wir hin. So funktioniert Berufung. Gott spricht zu vielen Menschen. Und auch zu dir. Und wichtig ist, dass du ihm Antwort gibst. Ich weiß nicht, die Älteren von euch können sich vielleicht noch daran erinnern, der Reinhard Bonke, wie er damals noch gelebt hat, der hat mal in den 90er Jahren eine Aktion gemacht, vom Minus zum Plus. Ist das noch? Und da hat er dann solche Traktate über den Glaubensweg toll gemacht und die Gemeinden sollten praktisch von Haushalt zu Haushalt gehen und diese Traktate austeilen. Ja, ist halt in Deutschland. In Deutschland hat man natürlich festgestellt, dass diese Aktion 36 Millionen Mark gekostet. Also musste er sich rechtfertigen. Wie kommt man drauf, 36 Millionen Mark für Traktate auszugeben? Einer, der hat es dann so erklärt, es gibt von den Amerikanern zu der damaligen Zeit eine Studie, wie viel kostet ein Kriegstoter? Sie haben alles, was praktisch Verteidigungs- oder Kriegsausgaben betrifft, zusammengezählt auf der ganzen Welt und die Toten. Und dann ist ja einfache Mathematik, ne? Geld durch Tote und dann kommen ungefähr 35.000 Mark damals raus. Gut, das hat manche vielleicht ein wenig beruhigt. Aber die beste Antwort, die hat er dann selber gegeben. Hat ihn ein Bruder gefragt, Reinhard, warum hast du das gemacht? Ich sagte, ja. Ich habe Gott gefragt. Warum denn ich? Ich habe doch schon genug zu tun. Und Gott hat zu mir gesagt, Ich habe schon zwei andere gefragt. Ich habe schon zwei andere gefragt. Versteht ihr, Geschwister? Vielleicht ist es bei manchen Dingen so. Vielleicht hätte Gott in unserem Land schon viel, viel mehr machen können. Vielleicht auch bei euch. Vielleicht da jetzt mal richtig zu nahe treten. Vielleicht bei dir. Ja? Du hast dann nicht drauf geantwortet. Und Gott hat schon den Nächsten gefragt. Oder den Übernächsten. Ich möchte euch wieder ermutigen. Hör mal wieder rein. Wo hat Gott geredet? Wo redet Gott? Vielleicht heute oder morgen? Oder Gott, was hast du vor? Ich bin bereit, in deine Schubkarre zu steigen. Ja. Loszulaufen. Diesem Wort zu glauben. Dem Wort Gottes zu glauben. Jetzt muss ich euch nochmal zu nahe treten. Wenn wir das Wort Gottes glauben, Geschwister, wie gehen wir dann damit um? Nenn mal zwei Schlagworte. Obrigkeit und Unterordnung. Wenn du in einer Party, in einer Gemeinschaft bist und es ist richtig langweilig, dann rate ich dir, nenn diese beiden Worte Obrigkeit und Unterordnung. Du kriegst da Diskussion rein, das ist richtig lebendig. Ja? Ja, steht in der Bibel drin. Ich will jetzt das nicht auslegen, dass Gott gewisse Hierarchien aufsetzt, dass Gott einen Plan hat für die männlichen und die weiblichen, sonst nicht. Und dass er sagt, ich möchte, dass du das und das und das machst. Ja, sind wir jetzt drin. Frauen ordnen dann auch Männer. Dann wollen wir mal gucken, ob sie das denn auch machen. Na gut, da steht aber auch drin, dass du als Mann deine Frau lieben sollst, wie dich selbst. Ja? Also wenn du dir jetzt ein neues Auto kaufen willst, dann schenk ja schon mal deiner Frau was. Na, so einfach ist das Wort Gottes, Geschwister. Ja? Gott sieht, wir brauchen uns doch keine Beißzange anzusitzen. So einfach ist es doch. Und jetzt sage ich noch was und es geht vielleicht doch tiefer. Gott hat etwas gegen Zauberei, Wahrsagerei, Okkultismus. Ich habe in meinem Leben, und ich hoffe, es bleibt dabei, nie einen Harry Potter Film geguckt. Ich habe nie einen Herr der Ringe Film geguckt. Und sich andere Sachen ab. Und was meinst du, was ich schon dafür verlacht worden bin? Für mich passt es nicht zusammen. Wenn Gott Zauberei hasst, dann kann ich mich für dich entscheiden, keinen Harry Potter Film angucken. Weil das Wort Gottes für mich Wahrheit ist, Geschwister. Und glaub mir eins, du wirst natürlich als Sektierer beschimpft werden. Aber eigentlich haben die Leute wahnsinnigen Respekt vor jemandem, der konsequent ist. Der sagt, nee, mach ich nicht. Kommt für mich nicht in Frage. Guck mal auch keine Box- und Käfigkämpfer an. Ich finde es schrecklich. Ich finde jeden Krieg schrecklich. Ich würde meine Kinder auch nicht zum Bundeswehr schicken. Ganz ehrlich. Ich weiß, dass es eine Notwendigkeit gibt. Ich werde es nicht. Weil, nein, ich sehe das nicht. Ich sehe nicht, dass wir in den Krieg eintreten sollten. Egal, unter welchen Gründen. Du sollst nicht morden, heißt es. Und wenn du das dann mal siehst, wie Menschen aus den Kriegen zurückkommen, was das mit ihnen macht, was da passiert, gut, anderes Thema. Und ich bemühe mich auch, keine Filme zu gucken, in denen Ehebruch als cool dargestellt wird. Ich bin nächstes Jahr 48 Jahre verheiratet. Ich liebe meine Frau wie am ersten Tag. Es gab nie andere Frauen in mir. Ich habe nie andere Frau geküsst, geschweige denn andere Frau. Und das soll so bleiben, Geschwister. Ich sage euch das nicht, um vor euch zu glänzen. Aber wenn ich an das Wort Gottes glaube, dann muss ich auch konsequent machen. Gut, kommen wir mal zu deinem Alltag. Kommen wir mal zum, was wir alles schon gehört haben. Ja, Paulus berichtet uns vieles, wie sein Alltag ausgesehen hat. Wo er geschlagen worden ist. Wo er fast tot gewesen ist. Wo sie ihn verfolgt haben. Und fragen nicht. Und ehrlich gesagt, manchmal stehen wir dann selber da und ach, was habe ich dagegen zu tun? Was habe ich denn da zu leisten? Jetzt, genau. Das Wort muss wirken wie ein Hammer, wenn es über das Mikrofon geht. Genau. Da, wo du bist, da sollst du siegen. Und glaub mir, unser Alltag ist nicht einfach. Ich weiß, zur Zeit der Wende kamen viele Geschwister aus den UdSSR-Ländern und so weiter nach Europa. Was die erzählt hatten, wie sie in Gefängnissen gewesen sind, was sie ertragen mussten, was man ihnen abgenommen hat, dass sie nicht auf die Schule durften und. Aber in Europa haben sie es nicht geschafft. Als da alles da war, diese Freiheit, dieses Konsum, das sind die reihenweise abgefallen. Jede Gesellschaft, Geschwister, jedes Umfeld hat seine Herausforderungen. Ich will es nicht kleinreden und ich will es nicht großreden. Wir brauchen Jesus. Und das brauchen wir jeden Tag. Was du mitgebracht hast, das ist nicht einfach. Und vielleicht kannst es nur du tragen, vielleicht der andere gar nicht. Paulus schreibt, denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Du sagst jetzt, naja, leide ich jetzt wirklich direkt für Christus? Doch, weil du Dinge tust, die andere nicht machen. Da hat mal in einem Sangwettbewerb in Amerika eine junge gläubige Frau hat ihr Leben erzählt. Als sie die Krebsdiagnose gekriegt hat, hat sie ihren Mann verlassen. Am nächsten Tag hat sie ihren Mann verlassen. Einfach, ich will mit ihr nicht mehr leben, ist abgehauen. Wow. Ganz schön hart, oder? Ganz schön hart, was in unserem Leben passieren kann, nur weil du als Christ weiterlebst. Also wenn wir leiden, dann sollen wir auch getröstet werden. Der Paulus sagt, wir haben sogar gedacht, wir kommen ums Leben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Das ist der Sinn des Glaubens, der Glaubensprüfung. Damit ich glaube, er bringt mich in der Schubkarre darüber. Und dann kommt noch ein Punkt. Aufstehen, wieder weitermachen. Weißt du, wo du stehst? Bist du gefallen? Vielleicht hast du auch die Schnauze voll. Das reden wir nochmal ganz, ganz nüchtern. Vielleicht sagst du mal Familiensituation, mal Gemeindesituation. Ja, also Rosi ist die nicht. Eigentlich sitze ich auf gepackten Koffern. Alles verständlich. Alles verständlich. Ich hatte vor 2 Wochen ein Gespräch mit meiner einen Tochter. Das sind die beiden Enkelkinder übrigens, wo ich euch erzählt habe. Und ihr Mann und sie machen jetzt einen Dienst als Jugendreferenten in einer freien evangelischen Gemeinde. Nicht hier, weit weg. Und dann hat sie mal gefragt, Papa, jetzt erzähl mal, das würde mich jetzt mal interessieren, wie war denn das damals so? Wie du das Gemeinde gegründet hast und aufgebaut hast und wie dann diese Krise kam und noch eine Krise kam und das, was dir alles da so passiert ist, der Zeitungsartikel, da habe ich sie halt ein bisschen so erzählt. Und dann sagt sie, das hat auch mit dir bestimmt was gemacht, oder? Ja, natürlich macht das mit dir was. Und die nächste Frage, würdest du es denn nochmal machen? Dann habe ich gesagt, Anna, die Frage stellt sich überhaupt nicht. Es war zu der Zeit dran. Wenn ich unser Gemeindezentrum in Kronach betrachte, eine ganze Menge von euch waren ja schon mal da. Es war nur zu diesem Zeitpunkt möglich, dieses Haus zu erwerben und umzubauen. Wäre heute undenkbar. Wir hätten weder die Arbeitskräfte noch das Geld dazu. Und wenn meine Frau und ich in all diesen Krisen weggegangen wären, dann gäbe es diese Gemeinde nicht mehr. Das sage ich jetzt einmal ganz mit dem Brustton der Überzeugung. Und wenn wir nicht über Jahre gearbeitet hätten, wie die gespendet hätten und gemacht hätten, ich weiß nicht, was entstanden wäre und nicht entstanden wäre. Das Geheimnis des Glaubens, Geschwister, ist immer wieder aufzustehen. Einmal mehr aufstehen, als du hinfällst, dann bist du im Himmel. Ja? So ist es. Und ich sage euch noch was. Du wirst kaum Dank dafür kriegen. Wenn ich mich mit jüngeren Leuten darüber unterhalte und erzähle, dass ich 60, 70 der Woche im Büro gearbeitet habe und nebenbei 3 Hauskreise geleitet habe, am Freitagabend mal, am Samstag zur Chorstunde in den Sängerwald und am Sonntag oder jeden zweiten Sonntag noch gepredigt habe, dann sagen die, bist du blöd. Du bist Gaga. Tut weh, ehrlich. Tut weh. Und dennoch, ich habe es gern gemacht. Ich bin halt jetzt müde geworden. Bin ich auch schon. Mit fast 71 wirst du irgendwann müde. Aber das ist auch so. Das ist jetzt die Zeit im Bummelzug. Danke fürs Bild. Ja? Ja? Du brauchst Zeiten im ICE, du hast Zeiten im Bummelzug. Und Gott ist da. Gott ist immer da. Und das ist wichtig, Geschwister. Ich möchte enden mit einem Bild, das ich heute Morgen hatte und in der Gebetszeit schon gesagt habe, weil ich glaube, es ist für euch persönlich was oder auch als Gemeinde. Ich habe ein Haus gesehen im Winter an einem Fluss und es ist wahnsinnig kalt. Und in diesem Haus sitzt eine Person und die Person, die ja, sie weiß, sollte eigentlich rausgehen, aber sie macht es nicht, weil es einfach so kalt ist. Und was ihr aber entgeht, ist, dass draußen durch diese Kälte dieser Fluss zufriert. Und der friert so dick, dass du jetzt über diesen Fluss gehen könntest und endlich mal die Leute da drüben in den Häusern erreichen kannst, wo du sonst nicht hingekommen bist. Wo der Weg zu weit gewesen wäre und du gar Zeit gehabt hast. Ich glaube dich nicht. Ich gucke mir immer so auf die Umstände. Ach, das ist so kalt. Ach, ja. Ich will das erfroren. Ja, manchmal. Aber in jeder Situation erweist sich Gott als einer, der uns Gelegenheiten gibt. Und wenn es noch so kalt ist, dann friert was zu und es eröffnet dir den Weg zu Menschen, die du sonst nicht erreicht hast. Vielleicht sagt das Gott auch als Gemeinde. Weil Gott immer mit uns ist, Geschwister. Weil Gott immer mit uns ist. Und wenn du bereit bist, bildlich in seine Schubkarre einzusteigen, nur in seine. Also nicht, dass irgendwann mal Hochseilart ist, in Kulmbach da ist, von der Blassenburg über zum Wolfsturm, wie der heißt, mag's nicht. Aber wenn Jesus sagt, komm, zeig mir meine Schubkarre, dann geh rein. Wir bringen dich rüber. So, und jetzt wünsche ich euch ein überaus gesegnetes Weihnachten. Glaubenskraft. Bin gespannt, was entsteht. Amen.